Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Die Darmreinigung ist ein essentieller Bestandteil der Vorbereitung auf eine Kontrollkoloskopie bei Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Eine unzureichende Reinigung kann die Beurteilung der Darmschleimhaut erschweren und im schlimmsten Fall eine Wiederholung der Untersuchung erforderlich machen. Doch die Vorbereitung ist für viele Betroffene herausfordernd, sowohl körperlich als auch mental. In unserer aktuellen Darmtalk-Episode sprechen wir mit dem Diplom-Krankenpfleger Tobias Mooslechner. Tobias ist Präsident im Verein CD Nursing Austria und hat einige Jahre Erfahrung in der Endoskopie. Beruflich findet man Tobias in der Ordination Magda und am AKH Wien an der Klinik für Gastroenterologie. Er begleitet Patientinnen täglich bei Diagnostik und Therapie, so also auch in der Endoskopie. Freut euch auf wertvolle Einblicke, praxisnahe Tipps und Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Darmreinigung. Tobias, die Darmreinigung ist für viele Patientinnen eine große Belastung, insbesondere wenn das Präparat nicht gut vertragen wird. Wie hat sich der Markt in den letzten Jahren deiner Meinung nach entwickelt? Gibt es hier schon kundenfreundlichere Produkte? Und sind alle Präparate gleich gut geeignet?
Ja, hallo Claudia, danke für die Einladung in den Podcast. Und ja, natürlich hat sich hier der Markt auch in den letzten Jahren verändert. Die große Herausforderung in der Vergangenheit waren ja vor allem Produkte mit möglichst viel Volumen, die auch, so muss man ja ehrlicherweise sagen, geschmacklich bescheiden bis überschaubar waren. Aber da gibt's eine ganze Sammlung an verschiedenen Produkten, auf die wir heute zurückgreifen können, die eben zur Darmreinigung helfen. Und ich glaube, da ist einfach nur relevant, auch mit seinem Arzt, seiner Ärztin darüber zu sprechen, welches das geeignetste ist und wie das dann logischerweise auch korrekt einzunehmen ist.
Warum ist denn eine gründliche und zeitgerechte Vorbereitung auf die Koloskopie so wichtig? Was können Patientinnen aktiv dazu beitragen, damit die Untersuchung optimale Ergebnisse liefert? Und vor allem, welche Herausforderungen entstehen für euch in der Endoskopie, wenn der Darm nicht ausreichend gereinigt ist?
Ja, also salopp gesagt, wenn wir im Dunkeln tappen, dann machen wir die Untersuchung für den Fisch. Das bringt dann einfach nichts. Und unser Darm ist ja konstant mit Sekret, mit Nahrungsbrei, mit Ausscheidungssekreten gefüllt, die logischerweise unsere Sicht behindern. Und wir nehmen uns im Rahmen einer Darmspiegelung Zeit, die Schleimhaut wirklich Zentimeter für Zentimeter zu begutachten, um einen guten Befund auch zu erstellen. Und da hilft's nichts, wenn dann dort eben noch alles voll mit Verunreinigungen ist, die unseren Befund dann entsprechend negativ beeinflussen. Das heißt also, es ist essentiell, dass ich mich als Betroffener eben auf diese Darmspiegelung ordentlich vorbereite, meinen Darm reinige. Und das geht heutzutage, so weiß man, über das einfache Einnehmen einer Vorbereitungslösung hinaus. Also wir führen dafür auch Gespräche für die korrekte Vorbereitung, weil das nicht eben nur das Abführmittel ist, sondern auch die Ernährung in den Tagen vor der Untersuchung. Und da gibt's halt schon Tipps und Tricks, wie man sich selbst das Leben leichter machen kann in dieser Zeit, um ein gutes Ergebnis bei der Untersuchung zu haben, aber auch selbst nicht, wenn man so möchte, unter der Vorbereitung leiden zu müssen.
Stichwort Ernährung. Welche Rolle spielt die jetzt nun konkret in den Tagen vor der Untersuchung? Und vor allem, welche Fragen sollte man vorab mit dem medizinischen Team klären vor so einer Untersuchung? Beziehungsweise gibt es da Unsicherheiten von Patientinnen, die dir als Nurse da besonders oft begegnen?
Also das Thema Ernährung ist ganz entscheidend. Das hat sicher einen wenn nicht sogar gleich hohen Stellenwert wie das Abführmittel selbst, weil das wirkt auch nur so gut, wie der Darm in dem Moment halt gefüllt ist. Also wenn da der Darm zum Zeitpunkt der Vorbereitung randvoll mit lauter Körneln und Ballaststoffen ist, was man sonst ja für gesund erachten würde, ist das in dem Fall kontraproduktiv. Dementsprechend sollte eigentlich überall die Empfehlung mittlerweile rausgehen, schon in den Tagen vor der Untersuchung, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Protokolle, wie das korrekt durchzuführen ist, wie man mit Ballaststoffen, mit Vollkornprodukten, mit Müsli-Körneln, Nüssen und Co. umgeht, aber so auch Obst und Gemüse, wenn es um Fasern, um Kerne und so weiter geht. Also ich kann jetzt insbesondere halt zum Beispiel auf unseren Umgang in der Ordination damit sagen, da gibt es ein klares Protokoll, das betrifft 5 Tage vor der Untersuchung, wo man schon beginnen muss. Dass man zuerst Ballaststoffe weglässt, 3 Tage vorher dann rohes Gemüse, rohe Salate weglässt und so Schritt für Schritt quasi den Darm vorbereitet, um dann, wenn man ihn abführt mit den entsprechenden Produkten, eben wirklich zu einem sauberen Ergebnis kommt. Mhm.
Von unserer Seite, ich sage dann auch oft immer dazu, in den Tagen vor so einer Untersuchung ist das, was sonst vielleicht nicht so optimal ist, erlaubt. Stichwort Semmeln, Nudeln.
Ja, es klingt so blöd, aber all das, was sonst eigentlich nicht das Gescheiteste ist bei der Ernährung, ist halt auch deswegen nicht das Gescheiteste, weil es schnell durchrutscht und man eh wenig davon verwertet. In dem Fall ist das förderlich, weil wir wollen zum Zeitpunkt der Untersuchung einen leeren Darm, eine schöne, saubere Darmschleimhaut, weil sonst können wir keinen gescheiten Befund erstellen.
Wenn Patientinnen und Patienten jetzt Dauermedikamente aufgrund ihrer Erkrankung einnehmen, wie wird das vor so einer Untersuchung oder während der Vorbereitung gehandhabt? Gibt es da spezielle Hinweise für CD-Patientinnen?
Also spezielle Hinweise. Es gibt nur dann in Wahrheit spezielle Hinweise bei Medikamenten, die auch die Blutverdünnung betreffen. Das ist zum Glück bei unserem Patientenkollektiv, bei Crohn und Colitis, gar nicht so häufig. Das betrifft ja eher ältere Patienten oder die in der Geschichte eine Herzinfarkt-Situation hatten, Schlaganfall oder andere Gründe eben, die eine Blutverdünnung erfordern. Die können tatsächlich, also bei denen kann es tatsächlich erforderlich sein, dass die pausiert werden müssen vor einer Untersuchung. Das ist aber etwas, das wird in einem Aufklärungsgespräch vorab immer mit dem entsprechenden Untersucher geklärt, ob die Dauermedikation zu pausieren ist oder nicht. Die herkömmliche Therapie für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, sprich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die kann und soll aber ganz einfach weitergenommen werden. Das soll ja auch weiterhin gut bleiben, trotz der Untersuchung.
Ich spreche jetzt auch aus persönlicher Erfahrung. Ich habe schon einige Kontrollkoloskopien hinter mich gebracht. Speziell bei den ersten Malen war ich persönlich mir unsicher, dann zu Hause vor der Untersuchung zu wissen, okay, war meine Vorbereitung jetzt erfolgreich? Gibt es da bestimmte Anzeichen für Patienten, dass sie wissen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich sauber, jetzt war die Vorbereitung erfolgreich und ich kann zur Untersuchung gehen?
Da gibt es in Wahrheit 2 Kriterien, die wir berücksichtigen und die auch bei uns kommuniziert werden, damit man ja auch mit einem guten Gefühl dann zur Untersuchung kommt. Das eine ist das sogenannte Vorbereitungsprotokoll, wenn man so möchte, wo wir halt klar vorgeben, welches Produkt wann einzunehmen ist zum Abführmittel, aber auch was man dazu konsumieren muss an Flüssigkeit. Und da gibt es bei uns tatsächlich so einen Bogen, da kann man auch schön abhaken, wie viel hat man schon geschafft, wie viel hat man noch vor sich. Und wenn man sich daran hält, ist schon mal der erste Erfolg zu verzeichnen. Und dann kann man es natürlich messen an dem, was unten rauskommt, weil logischerweise, auch wenn es unlustig ist, hat man da wiederum eine Zeit lang Durchfall gewonnen, weil was wir wollen ist, dass natürlich der Darm gereinigt wird. Das heißt, es wird am Schluss flüssig nur noch entleert werden, aber genau das ist ja der Sinn dahinter. Je klarer, desto besser, ja, aber flüssig muss der Stuhl vor der Untersuchung in jedem Fall sein.
Kann es jetzt nach der Untersuchung selbst auch zu Schmerzen oder Unwohlsein kommen? Weil ich meine, man hat ja zumindest 24 Stunden, sagen wir, Vorbereitung hinter sich. Wann darf denn wieder normal gegessen und getrunken werden?
Das waren 2 Fragen auf einmal. Ich gehe mal auf die erste mit dem Unwohlsein und den Schmerzen zuerst ein, weil dass man nachher merkt, dass da was passiert ist, dass da eine Untersuchung stattgefunden hat, das darf sein, das kann sein. Es kann auch einmal damit einhergehen, dass man mal ein bisschen Bauchweh nachher hat. Alles mit ein bisschen. Also das muss sich in Grenzen halten. Wenn der Bauch nach einer Untersuchung bretthart ist und man die Schmerzen nicht mehr tolerieren kann, dann gehört das auch abgeklärt. Dann muss man schauen, ob da irgendwas passiert ist im Rahmen der Untersuchung. Das ist zum Glück ganz selten der Fall. Aber ein bisschen Bauchweh ist normal, weil wir müssen mit unserem Endoskop natürlich die ein oder andere Kurve auch meistern und dabei wird halt ein bisschen im Bauch rumrumort und das darf man nachher merken. Was sich zum Glück geändert hat in Bezug auf Schmerzen, wir müssen, so musst du dir vorstellen, Claudia, den Darm ein bisschen weit aufblasen, damit wir die Darmschleimhaut auch sehen können, verwenden dazu aber mittlerweile CO2, ein spezielles Gas, das vom Körper auch ganz schnell abgebaut wird. Also dieses Unwohlsein im Sinne von eines Blähbauches ist dann praktisch eigentlich nicht mehr vorhanden, wenn man dieses Gas statt einer normalen Luftinsufflation verwendet. Das die eine Frage. Und dann wolltest du noch aufs Thema Essen eben danach zu sprechen kommen. Das ist ganz simpel, ist die Untersuchung fertig und ist alles gut gegangen, dann kann man gleich essen und trinken, so wie man sonst auch würde.
Ich hätte jetzt noch eine allgemeine Frage zur Kontrollkoloskopie. Wo wird die üblicherweise durchgeführt? Gibt es dann neben den behandelten Krankenhäusern oder CD-Ambulanzen auch noch weitere Möglichkeiten? Beziehungsweise worauf sollten vor allem CD-Patienten bei der Wahl der Ärztin oder des Arztes achten? Was denkst du?
Also ich glaube, insbesondere sowohl beim Verdacht einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung als auch bei einer diagnostizierten ist es relevant, dass die Untersuchung von jemandem gemacht wird, der auch erfahren ist im Bereich der Endoskopie. Weil es gibt natürlich ein paar Sachen, die zu berücksichtigen sind, die man so vielleicht nicht am Radar hat, wenn man nicht oft genug schon und Patienten mit Crohn oder Colitis betreut und untersucht hat. Das heißt, meine Empfehlung wäre, dass ich mir zum einen anschaue, wie viele Untersuchungen dort durchgeführt werden, wo ich hingehe, jetzt aufs Jahr gesehen, sofern man an diese Information kommt. Aber auch, ob das jemand ist, der eben sagt, er betreut Patienten mit Crohn und Colitis, weil das wäre natürlich das Beste, weil man sich auch vorstellen muss, der schreibt auch den Befund dann so, dass man mit dem was anfangen kann. Weil, so ehrlich muss ich sein, nicht immer sind die Befunde auch für jemanden, der den dann bekommt und daraus eine Konsequenz ziehen muss, brauchbar. Da müssen ein paar Dinge drinnen stehen. Das darf nicht nur ein Einzeiler sein. Selbst wenn alles gut ist, wüsste man gerne, ist alles gut in allen Abschnitten des Darms und so weiter. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, wo man also damit hingehen sollte. Was würde ich machen? Mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sollte man sowieso in regelmäßigen Abständen eine Fachärztin, einen Facharzt aufsuchen. Und das für Gastroenterologie, also jemand, der sich mit diesem Thema tatsächlich hauptberuflich beschäftigt. Und entweder ist man in der glücklichen Lage, dass an dem Ort, wo man dafür in Betreuung ist, die Endoskopie eh auch gleich durchgeführt wird. Und wenn nicht, dann würde ich mich von dort empfehlen lassen, im Umfeld, wo ich halt zu Hause bin, wo auch der Betreuer, die Betreuerin jemanden kennt, wo mit gutem Gewissen dann die Koloskopie durchgeführt werden kann.
Ich habe jetzt noch eine Frage, ein bisschen abseits der Darmreinigung, weil sie auch immer wieder mal bei uns auftaucht, beim CD-Kompass. Wenn man nun so eine Kontrollkoloskopie durchführt, kann man auch davon ausgehen als Patient, dass dies auch gleich der Darmkrebsvorsorge gilt, diese Untersuchung?
Also das ist der Hauptgrund, warum man überhaupt die Koloskopie durchführt. Eine Verlaufskontrolle, ob eine Therapie bei Crohn oder Colitis Erfolg hat, dafür braucht man nicht zwingend eine Endoskopie. Die kann eine wertvolle Information bieten, aber man kommt auch ohne der theoretisch aus, wenn es nur um den Therapieerfolg geht. Da müsste man jetzt nicht zwingend unbedingt gleich in den Darm schauen. Es gibt Gegebenheiten, wo das schon erforderlich ist, aber das macht man nicht in regelmäßigen Abständen. Wofür man in regelmäßigen Abständen schauen muss, ist die Dickdarmkrebsvorsorge. Wie oft man schaut, das hängt ein bisschen von unterschiedlichen Faktoren ab. Wie lange hat man die Erkrankung schon? Gibt es Risikofaktoren? Gibt es Begleiterkrankungen? Also da müsste man auch gemeinsam einmal schauen, in welcher Risikogruppe man ist. Schaut man alle 10 Jahre, alle 5 Jahre, alle 3 Jahre, einmal jährlich, je nachdem, wie die Gesamtsituation der Krankengeschichte der jeweiligen Betroffenen ist.
Zum Abschluss jetzt noch eine wichtige Frage, Stichwort Angst vor der Untersuchung. Es ist ja so, dass es durchaus üblich ist, dass Patientinnen und Patienten während so einer Untersuchung schlafen dürfen. Könntest du uns das vielleicht noch kurz erklären?
Ja, gerne. Wir arbeiten schließlich ja sowohl im Wiener AKH als auch in der Ordination auch so, dass wir sedieren, so nennt man das, das ist keine Narkose, sondern wir sedieren während den Darm- und Magenspiegelungen. Das ist ein Dämmerschlaf, wenn man so möchte, unter Aufrechterhaltung aller relevanten Körperfunktionen. Also man schlaft dabei. Und das können wir mit den Medikamenten, die wir dafür heranziehen, super gut kontrollieren. Sie müssen sich also vorstellen, dass wir kontinuierlich Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung im Blick halten, während Sie gemütlich dösen. Das heißt, mit der Vorbereitung hat man das Schlimmste geschafft. Kommt man zur Spiegelung, darf man dabei ein Powernap machen, meist unter der Woche an einem Vormittag. Und wenn man wieder munter ist, ist das Ganze erledigt und man hat den Prozess hinter sich gebracht, braucht sich dafür überhaupt nicht fürchten.
Dann bedanke ich mich vielmals für die wertvollen Infos. Sag auch noch gleich ergänzend dazu, wenn wir sediert werden und schlafen dürfen, ganz wichtig, bitte nachher nicht mit dem Auto nach Hause fahren, sondern am besten abholen lassen oder begleiten lassen zur Untersuchung. Für all jene von euch, die konkrete Tipps zur Ernährung vor so einer Darmreinigung brauchen, ihr findet diese bei uns beim CED Kompass im Bereich Dein Wissen. Da haben wir die Infos für euch zusammengefasst. Außerdem auch die Links zur Ordination Magda, wo Tobias tätig ist, aber auch zur CD Nursing Austria. Wir hoffen, ihr konntet viele wertvolle Infos mitnehmen und freuen uns schon auf die nächste Episode hier im Darmtalk.
Ja, dann möchte ich mich auch noch verabschieden. Es hat mich gefreut, Claudia, mit dir dieses spannende Gespräch führen zu dürfen. An euch da draußen. Teilt gerne den Podcast, teilt gerne die Infos, die es auch über den Kompass gibt, dann hilft das anderen Betroffenen genauso wie euch hoffentlich.